das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen, ja, und heute auch mit dabei Jens Riewer für die Nachrichten und Patrick Hallatsch mit dem Sport.
Guten Abend.
Hallo auch von mir.
Den riesigen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft verantwortungsvoll begegnen. So hatten grob zusammengefasst Union und SPD die hunderte Milliardenpläne und die Sondierungsergebnisse gerechtfertigt. Jetzt mehren sich die Stimmen, die das vor allem verantwortungslos finden. Bei der Kritik geht es nicht nur um die Frage, wie jüngere Generationen, denn bitteschön, dass alle später bezahlen sollen. Es ist auch der Versuch, noch Einfluss zu nehmen auf die Pläne und Inhalte der wahrscheinlichen künftigen Koalitionäre. Über Pro und vor allem Contra Schwarz-Rot berichtet Claudia Buckenmeier.
Keine Liebesbeziehung, eher ein Zweckbündnis. Sie wollen ein möglichst harmonisches Bild abgeben, die vier von Union und SPD. Doch wollen können sie viel. Ohne die Zustimmung anderer kommt ihre Partnerschaft schnell an Grenzen. Vor allem von den Grünen erhoffen sie sich Kompromissbereitschaft für neue Schulden in Milliardenhöhe, für Verteidigung und Infrastruktur. Vieles wollten auch die Grünen, aber nicht so. Ohne wesentliche Änderungen, so grüne Landespolitiker, werde man den erforderlichen Grundgesetzänderungen im Bundesrat nicht zustimmen.
Wir reden ja aktuell, ich will es mal sehr einfach sagen, über Waffen und über Beton. Und beides ist richtig, Verteidigungsfähigkeit und Infrastruktur. Die Zukunft, finde ich, in den letzten Tagen ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich denke da vor allem über das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, das ist nach wie vor ein Standortfaktor nach, aber auch über das Megathema Forschung und Entwicklung.
Verhandlungsmasse, denn die Finanzpakete sollen zunächst im Bundestag und dann im Bundesrat beschlossen werden, wenige Tage vor dem Zusammentritt des neuen Parlaments. Die AfD hält das für gesetzwidrig.
Hier wird nur versucht, mit dem alten Bundestag, mit den alten Mehrheiten, die das Volk schon gar nicht mehr will, noch dreimal das Grundgesetz zu ändern. Also das ist gegen jede Verfassung und gegen Grundgesetz.
Die FDP meint, mehr Geld für Verteidigung sei notwendig, hat zugleich rechtliche Bedenken.
Wenn es allerdings darum geht, wegen neuer Mehrheiten jetzt noch schnell Schuldenpakete durchzudrücken, dann muss man juristisch hinterfragen, ob das rechtskonform ist.
Von der Linken deutliche Kritik am Sondervermögen für Infrastruktur.
Wir können nicht sagen, was genau in diesen 500 Milliarden überhaupt drinsteckt. Und vor allen Dingen steht auch nicht da, dass es zusätzliche Mittel sind, sondern das sind Mittel, die mit dem Haushalt verrechnet werden. Von daher ist es alles ein Budenzauber und mehr nicht.
Gewerkschaften und Industrie urteilen weniger scharf. Manches begrüßen sie, anderes bleibe noch zu vage.
Es muss in Bildung, es muss in Gesundheit investiert werden. Insofern sind da jetzt nochmal wichtige Konkretisierungen notwendig.
Wir brauchen klare strukturelle Reformen. Wir brauchen deutliche Klarheit, was jetzt Bürokratieabbau bedeutet.
Vorschusslorbeeren sehen anders aus. Jetzt müssen Union und SPD Überzeugungsarbeit leisten, vor allem bei den Grünen.
Es ist 3 Monate her, seit das Assad-Regime in Syrien gestürzt wurde und Islamisten die Macht übernahmen. Die deutsche Außenministerin hatte Anfang Januar erklärt, man messe die neuen Machthaber an ihren Taten. Nun wird von Gefechten zwischen islamistischen Kämpfern und Assad-Anhängern berichtet, von hunderten Toten und von Massakern an Alawiten. Zu dieser religiösen Gemeinschaft gehört auch Assad selbst. Die meisten Alawiten leben in der Küstenregion rund um die Städte Latakia und Tartus. Wenn die Zeugenberichte stimmen, handelt es sich um gezielte Rache oder das Unterdrücken eines Aufstands der alten Eliten? Vera Rudolph.
Sie waren voller Freude über einen Neuanfang in ihrem Land. Jetzt ist ihre Freude Angst gewichen. In der syrischen Hauptstadt Damaskus haben sich hunderte Demonstrierende versammelt, gemeinsam gegen ein neues Blutvergießen. Der Schmerz ist der gleiche, der Verlust ist der gleiche, jeder ist ein Verlust für Syrien, Anschuldigungen werden wahllos erhoben. Im Internet kursieren Videos, die die brutalen Verbrechen an der alawitischen Bevölkerung in der Küstenregion um Latakia zeigen sollen. Am Straßenrand liegen Menschen, aufgereiht und hingerichtet. Zuvor sollen bewaffnete Anhänger von Ex-Diktator Assad in Homs Truppen der Übergangsregierung in einen Hinterhalt gelockt und getötet haben. Daraufhin kamen islamistische Milizen zur Verstärkung in die Küstengebiete. Unter ihnen hunderte radikale Islamisten und Dschihadisten, die einen Rachefeldzug gegen Alawiten gestartet haben sollen, bei dem bislang mehr als 800 Zivilisten getötet wurden. Es ist ganz klar eine ethnische Säuberung. Wenn die Regierung in Damaskus wirklich auf ein neues Syrien hinarbeiten will, muss sie handeln, um diese Verstöße und Verbrechen zu stoppen. Mitte Januar war unser ARD-Team in Tartus. Viele Alawiten waren schon da, aus Angst untergetaucht. Hassan, ein politischer Aktivist, saß schon unter Assad wegen kritischer Posts im Gefängnis, ein Alawit. Und er fürchtete schon zum Zeitpunkt des Drehs eine neue Verfolgung. Die alawitische Gemeinschaft ist voller Sorge. Meine Freunde sagen ständig, Hassan, sie werden uns abschlachten. Wenn nicht heute, dann morgen. Wenn nicht morgen, dann ganz sicher übermorgen. Heute versuchen wir, ihn zu erreichen. Zunächst ohne Erfolg. Dann erfahren wir von ihm, dass er sein Haus hastig verlassen hat. Erst am Abend erhalten wir seine Videobotschaft. Vor wenigen Augenblicken ist Militär in die Stadt Tartus eingefahren. Zeitgleich kamen Drohungen, alawitische Familien zu eliminieren. Auch wir haben unser Haus verlassen, um ihnen zu entkommen. Übergangspräsident al-Sharaa äußerte sich am Abend, versprach, ein Komitee einzurichten, um die Verbrechen zu untersuchen. Syrien werde keinen neuen Bürgerkrieg zulassen. Doch viele Alawiten trauen seinen Worten nicht.
So, und weitere Nachrichten des Tages, jetzt in aller Kürze mit dir, Jens.
Morgen will die Gewerkschaft Verdi 13 Flughäfen bestreiken lassen. In Hamburg hat der Ausstand aber kurzfristig bereits heute begonnen. Am frühen Morgen legten Beschäftigte am Flughafen der Hansestadt die Arbeit nieder. Fast alle Verbindungen fielen daraufhin aus. Der bundesweite Warnstreik morgen dürfte den Flugverkehr im ganzen Land weitgehend lahmlegen. Verdi fordert im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem 8% mehr Lohn. Verspätungen und Zugausfälle werden für die Deutsche Bahn immer teurer. Im vergangenen Jahr musste sie nach eigenen Angaben für die Entschädigung von Kunden rund 197 Millionen Euro zahlen, 50% mehr als im Jahr davor. Mehr als jeder dritte Fernzug war unpünktlich. Grund für die Verspätungen sei in den meisten Fällen die marode und überlastete Infrastruktur. In Hamburg ist heute die Buber-Rosenzweig-Medaille für die Verständigung zwischen Christen und Juden verliehen worden. In diesem Jahr wurden der Historiker Miron Mendel und die Politologin Saba Nur-Schemer geehrt. Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher sagte, die beiden Preisträger zeigten, wie Polarisierung überwunden werden könne. Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit verliehen.
Wenn es in der Welt blitzt und donnert vor lauter beunruhigenden Nachrichten, ist das heimische Sofa samt Kuscheldecke der Platz, den man braucht. Eine Welt in wohlfühlender Vanillesoßensüße. In einer Zeit des Dauergewitters ist es aber auch an der Kunst, vielleicht etwas weniger zu provozieren, sondern etwas mehr zu pudern. Statt an der Menschheit zu verzweifeln, für Geborgenheit und sinnlichen Sonnenschein zu sorgen. Die Ausstellung The Cute Escape in Erfurt, die will genau das. Patricia Klima.
Süß, kitschig, niedlich. So zeigt sich moderne Gegenwartskunst in Erfurt. Ins Auge fallen helle Pastellfarben, verspielte Motive, possierliche Figuren. Bilder und Objekte süßer Weltflucht, The Cute Escape, erzählt von 20 internationalen Künstlern und Künstlerinnen. Ambivalent und hintersinnig.
Also es geht bei The Cute Escape nicht nur darum, dass cute Kunst, niedliche Kunst ein Rückzugsort sein kann, um sich vielleicht zu erholen von den nicht so schönen Themen der Welt und von Hass und Hetze und so weiter. Es ist eben auch die Möglichkeit, vielleicht einen anderen Ansatz zu wählen im menschlichen Miteinander. Also Cuteness als Haltung, Cuteness als Einstellung für mehr Mitmenschlichkeit, für Fürsorge.
Wirkte früher die Avantgarde elitär und unnahbar, so schaut die Cute Art freundlich auf alles. Mit einer Ästhetik des zarten Weichen, die tröstet und verbindet, mitunter nah am Kitsch.
Kitsch ist auch eine wichtige Referenz, glaube ich, für viele. Also wir haben eine Reihe von Künstler und Künstlerinnen, die mit Figuren arbeiten, die man eben aus dem Bereich des Kitschkonsums kennt. Aber tatsächlich intellektuell herausfordernd, finde ich auch noch immer, ist natürlich, dass Niedlichkeit eine Ästhetik ist, die über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sogar abgewertet wurde.
Was passiert eigentlich, wenn Kunst nicht mehr schockiert, sondern tröstet und streichelt?
Also es wird nicht langweilig und man kann dabei lachen.
Ich mache viele Fotos, ich mag das sehr.
In der Tat ist es sehr, sehr schwer zu greifen, ganz, ganz ehrlich, weil ich mit Kunst gar nichts anfangen kann. Ich bin hier, um Freunde zu besuchen und bin hier einfach reingeraten.
Wer den Rückzug ins Niedliche wagen will, der hat in der Kunsthalle Erfurt alle Möglichkeiten.
Ich übergebe so niedlich wie möglich an den Sport. Und wir beginnen da mit der Fußball-Bundesliga. In der hat heute Eintracht Frankfurt ziemlich überraschend und überhaupt nicht niedlich zu Hause verloren, Patrick.
Ziemlich sogar, denn der Gegner Union Berlin, der strotzte zuletzt ja nicht gerade vor Selbstbewusstsein. Dreimal nacheinander hatten die Köpenicker in der Bundesliga verloren und waren endgültig im Abstiegskampf angelangt. Heute also der Befreiungsschlag bei der Frankfurter Eintracht, aus der man nicht so richtig schlau wird. Vor 3 Tagen noch die tolle Europapokalnacht in Amsterdam, heute dann wieder das triste Bundesliga-Gesicht mit der 3. Pleite in Folge. Die allerdings hätte die Eintracht ziemlich leicht verhindern können, und zwar sogar noch Sekunden vor Schluss.
Es läuft die 5. Minute der Nachspielzeit. Eintrachts Ekitike mit der Chance immerhin noch auf den Ausgleich. Vergeben. Union Berlin gewinnt nach 3 Bundesliga-Pleiten in Folge mit 2:1 in Frankfurt.
Heute ging alles gut. Wer sich das mal reinversetzen kann, was dann in den letzten 5 Minuten passiert ist, vom gefühlten 3-1-Sieg auf 11 Meter, 1 Minute später, also... Glauben Sie mir, wir machen heute 3 Kreuze.
Es ist eine kuriose Partie, in der Frankfurt zunächst deutlich besser ist und durch Michy Batshuayi in Führung geht. Erster Treffer des Winterneuzugangs im Eintracht-Trikot. Alles läuft scheinbar nach Plan. Nach der Pause aber kippt das Spiel. Berlins Querfeld mit dem Ausgleich nach gut 1 Stunde. Auch für ihn eine Premiere. Es ist Leopold Querfelds allererster Bundesliga-Treffer.
Es freut mich extrem, dass ich auch der Mannschaft helfen konnte mit meinem ersten Bundesliga-Tor, dass wir zurück ins Spiel gekommen sind. Und ja, den Rest haben wir als ganze Mannschaft heute auf dem Platz vollbracht.
Berlin schnell, clever und Frankfurt defensiv plötzlich viel zu passiv. Wu Yongjong zum 1:2, 78. Minute, Spiel gedreht. Union Berlin nutzt konsequent seine Möglichkeiten und kontert Frankfurt weiter aus. Kurz vor Schluss macht Hollerbach vermeintlich alles klar. Das 1:3 wird aber nicht gegeben.
In der Entstehung des Tores gab es ein Handspiel. Finale Entscheidung, kein Tor.
Und das nächste Berliner Handspiel folgt in der Nachspielzeit. Doch den fälligen Elfmeter verwandelt Eintrachts Hugo Ekitike nicht. Frankfurt lässt überraschend wichtige Punkte liegen im Kampf um die internationalen Plätze.
Wir haben heute einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Daraus müssen wir natürlich unsere Schlüsse auch ziehen und viel lernen.
Union Berlin dagegen feiert eine Party in Frankfurt und verschafft sich Luft im Abstiegskampf.
Aber diese Luft hätte sich auch Hoffenheim gern verschafft. Stattdessen spürt die TSG weiter den Atem der Verfolger aus dem Tabellenkeller. Selbst den vom Schlusslicht Heidenheim. Das Team von Frank Schmidt wartet zwar seit 9 Spielen auf einen Sieg, entführte heute aber immerhin 1 Punkt aus Hoffenheim, und zwar verdient.
Viel Kampf, viel Krampf, wenig Klasse im Baden-Württemberg-Duell. Am Ende eine gerechte Punkteteilung. Hoffenheim bleibt im 4. Spiel in Serie ohne Niederlage. Für Heidenheim war es ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf.
Klar, wir hätten auch lieber gern 2 Punkte mehr mitgenommen. Wir wissen, wir müssen große Schritte machen. Wir brauchen die Spiele, aber mit dem Punkt bleibst du erstmal halt auch dran.
Die Moral der Heidenheimer stimmte, denn Hoffenheim legte vor. Tabakovic mit dem Rücken zum Tor überlobt er Heidenheims Torwart Kevin Müller. Die Führung für den Gastgeber in der 34. Minute. Tabakovic will eigentlich verlängern und trifft perfekter als gewollt.
Ich habe schon gemerkt, dass er vom Kopf wirklich stark, dass ich ihn gut getroffen habe, aber dass er da reingeht, das habe ich natürlich nicht erwartet.
Das sieht dann halt einfach blöd aus, muss man halt auch ganz klar so sagen. Aber wie gesagt, umso wichtiger ist, dass du einen Punkt mitnimmst. Ich glaube, wir haben noch nicht so viele Punkte nach Rückstand geholt dieses Jahr.
Heidenheims Punktebringer kam zur 2. Halbzeit, nochmals instruiert von seinem Trainer Frank Schmidt. Doch wie er die Tipps umsetzte, war beeindruckend. 65. Spielminute, Budo Tsivtsivadze mit dem verdienten Ausgleich zum 1:1. Es war das erste Bundesligator seiner Karriere. Ein Traum ist wahr geworden. Als Kind wollte ich in einer der 5 Top-Ligen spielen. Jetzt habe ich mein erstes Bundesligator gemacht und bin froh, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte. Heidenheim in der 2. Halbzeit die bessere Mannschaft. Am Ende sogar näher dran am Sieg als Gastgeber Hoffenheim.
Ich weiß nicht, wie viele Abschlüsse wir gehabt haben und wie viele Chancen wir uns rausgespielt und rausgearbeitet haben. Eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen aufgrund der Chancen und der Art und Weise, wie wir in der 2. Halbzeit gespielt haben.
Für Heidenheim war dieser Punkt wichtig, aber mit Blick auf die Tabelle eigentlich zu wenig. Hoffenheim hält die Konkurrenz auf Distanz, der Befreiungsschlag im Abstiegskampf bleibt jedoch aus.
Ja, dann schauen wir mal auf die Tabelle. Die Bayern weiter auf Platz 1, gefolgt von Leverkusen und Mainz. Frankfurt rutscht ab auf Rang 4. Auf Platz 13 Hoffenheim, dahinter Union Berlin, in der Abstiegszone Bochum, Kiel und Heidenheim. Die nordische Ski-WM in Trondheim war mit einer ganz großen Party gestartet und endet mit einem echten Skandal, ausgelöst vom Gastgeber Norwegen. Es geht um Betrug, es geht um Manipulation, es geht aber nicht um Doping bei den Skispringern. Es ist ein Stück Stoff, das jetzt für reichlich Zoff sorgt.
Die Norweger um Weltmeister Marius Lindvik haben ihre Anzüge manipuliert, um besser, um weiter fliegen zu können. Es sind diese anonymen Videoaufnahmen, die den Skandal ins Rollen bringen. Zu sehen sind Teile von Skisprunganzügen, die zusammengenäht werden. Das Ganze im Beisein des norwegischen Trainers Magnus Brevik. Die Kontrolleure des Skisport-Weltverbands untersuchen die Anzüge und finden ein eingenähtes Band, das den Anzug steifer macht. Wir haben betrogen. Wir haben versucht, das System auszutricksen. Das ist inakzeptabel. Die Springer hätten von alledem nichts gewusst, sagt Sportdirektor Jan-Erik Ahlby. Und ihm seien keine weiteren Manipulationen bekannt. Am Samstag beim Wettkampf von der Großschanze hat Marius Lindvik schon Silber vor Augen. Doch er und zwei weitere Norweger werden disqualifiziert. Pikant ist, vor wenigen Tagen strahlt Lindvik über Gold von der Normalschanze. Zweiter wird der Deutsche Andreas Wellinger links im Bild. Damals gibt es keine Auffälligkeiten. Allerdings ist nach den Enthüllungen das Misstrauen groß, dass es beim norwegischen Team schon länger nicht mit rechten Dingen zugeht.
Ja, Fortsetzung dürfte also folgen. Zum Schluss haben wir dann doch noch was Erfreuliches. Wir beenden den Sportblock mit den deutschen Festspielen bei der Bob-WM in Lake Placid.
Der Wahnsinn. Francesco Friedrich gewinnt seine 15. Weltmeisterschaft. Dabei hatte der Pirnaer im letzten Lauf in Kurve 10 seinen knappen Vorsprung bereits aufgebraucht, lag hinter Johannes Lochner zurück. Dann aber schaffte Friedrich das schier Unmögliche. Er wurde immer schneller und kam mit 300 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Für Lochner kaum zu fassen. Denn der Berchtesgadener hatte vorgelegt. Im dritten knackte er den 22 Jahre alten Bahnrekord. Und auch im letzten Lauf war Lochner schnell am Start und machte keine Fehler.
Es war Wahnsinn. Wir wussten, es ist knapp. Wir haben gesehen, Hansi hat ein richtiges Ding vorgelegt. Wir mussten nachziehen. Ja, und ich habe es dann unten laufen lassen. Es hat alles gut gepasst. Und es hat zum Glück gereicht.
Wie bei der WM vergangene Saison in Winterberg gab es einen deutschen Dreifacherfolg. Der für den BRC Thüringen startende Adam Amour fuhr als Dritter auf das Treppchen.
Der Vorfrühling, der zeigt gerade, was er kann. Hat man gerade im Bild aber nicht gesehen. Sven, darf der Vorfrühling denn so weitermachen?
Nee, Jesse, da aber nicht. Aber morgen in der Nordhälfte Deutschlands noch ein bisschen. Von Süden kommt dann tatsächlich Gewölk rein. Später sogar Tropfen, aber die Böden freuen sich drüber. Und es gab auch in der vergangenen Nacht wieder Tolles zu sehen. Klaus Hase war, glaube ich, nachts und tagsüber unterwegs, hat fotografiert. Nachts hier dieses Polarlicht, Sie sehen das leicht rötlich, Blick über die Ostsee. Und am Morgen hat er dann weiter fotografiert und hat auch noch ein paar Gänse entdeckt, die unterwegs waren. Also tolle Eindrücke in diesem Vorfrühlingswetter. Und der Trend zeigt aber, dass es da ein bisschen Pause gibt. Im Norden und in der Mitte Deutschlands, Köln zählen wir jetzt zur Mitte, im Westen in der Mitte. Aber da geht es mit den Temperaturen in den nächsten Tagen ordentlich runter. Im Süden nicht ganz so doll. Übrigens ein Halbsatz in eigener Sache. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich kriegte viele Zuschauermails dann gestern und heute, weil natürlich viele bemerkt haben, dass ich sitze. Normal sitze ich nicht, aber mein Fahrgestell ist ein bisschen defekt. Und da hat ein Doktor, ein Professor mal ein bisschen ins Knie geschaut. Ab April kann ich wieder ganz normal stehen. Also nochmal danke für die Anteilnahme. Und das hier, was Sie schon gesehen haben, sind die Wolken, die von Süden dann reinziehen werden. Deswegen sind dann später Tropfen möglich. Weiter nach Norden sieht man, dass es ruhig ist. Auch die Nacht davor ist ruhig. Temperaturen in Muldenlagen noch mal leicht frostig. In den Städten meist 3 bis im Südwesten 8 Grad. Und morgen Nachmittag noch mal Richtung Niederrhein und Niederlausitz 19, sonst 13 bis 18, an der Ostsee 10 Grad. Mittwoch mehr Gewölk, aber der Mittwoch ist der Dienstag. Im Südwesten auch ein paar Gewitter möglich. Und Mittwoch dann wechselhafter und kühler, Jesse.
Gewölk, ich glaube, davon träume ich heute Nacht. Vielen Dank, Sven Plöger.
Unbedingt.
Und wir machen jetzt Feierabend und machen hier den Vorhang zu.
Im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Nachrichten und Hintergründe für Sie gibt es rund um die Uhr auf tagesschau.de.
Und morgen begrüßt Sie dann hier Helge Fuß zu den Tagesthemen. Wir wünschen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.
Tschüss. Gute Nacht.